Es ist wieder soweit. Für uns zurückzukehren an einen Platz, an dem wir uns besonders wohlfühlen. Und das ist der Tennisplatz, der Platz. Und ich freue mich sehr, dass auch heute wieder ein großer Sportsmann mit mir den Podcast Platz betritt. Nämlich der Chrismeister. Hallo, Chrismeister.
Hallo, Allmeister. Und ich kann das nur zurückgeben, auch der Chrismeister freut sich sehr, mit dem Allmeister wieder gemeinsam einen Podcast zu machen.
Und es wird, so viel kann ich jetzt schon verraten, nicht der einzige Meister sein, der in diesem Podcast vorkommt, denn wir reden auch über den Maestro an sich. Den meine ich aber gar nicht, sondern wir werden heute Neues vom Kultmeister hören. Da freue ich mich schon sehr drauf.
Super, das habe ich gar nicht gewusst. Du hast mich überrascht mit dieser Ansage. Und hast mich auch überrascht mit der Tatsache, dass du jetzt einen Soda-Stream hast. Das wusste ich auch nicht. Aber vielleicht erzählst du uns bei Gelegenheit mehr darüber.
Unglaublich gern, unglaublich gern. Alle Fragen, die du hast, kannst du mir stellen. Sie sollen auch beantwortet werden. Unter anderem vielleicht, warum war der Roger Federer vielleicht der Beste aller Zeiten? Ich habe mir übrigens eine Doku angeschaut auf Prime. Mhm. Ja. Federer, 12 letzte Tage. Sehr empfehlenswert. Es geht da in erster Linie darum, dass er seinen Abschiedsbrief, möchte ich fast sagen, schreibt, kurz bevor er aufhört. Und es wird mitgefilmt in seinem engsten Umfeld. Und sieht man zuerst, wie er halt so seine Abschiedsworte verfasst und dann einspricht in ein Mikrofon. Und dann, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele paar Stunden oder ein, zwei Tage später veröffentlichen sie das halt dann auf irgendeinem sozialen Medium oder geben sie an die Presse. Und der Roger hat halt in der Zeit nur die Möglichkeit, seine ganzen engeren Freunde und so persönlich nur davon zu informieren. Und er wird richtig nervös dann eigentlich, weil das halt, da kann man so eintauchen, weil er einfach so ein extremer Superstar ist. Weil er weiß genau, wenn er diese Bombe platzen lässt, dann verändert sie einfach die Tenniswelt. Und vor dem hat er einen Spusus, sagt man das so? Auf jeden Fall ist er da recht nervös und fast so nervös, wie wenn er auf den Platz geht. So wie wir manchmal.
Und, sehr interessant.
Weil es so endgültig ist er da vielleicht.
Es ist endgültig, ja. Es ist endgültig gewesen. Ja, ja, super. Ja. Das ist voll gut, dass du diese Doku angeschaut hast. Ich bin da schon sehr gespannt, was du noch dazu erzählen wirst im Laufe der nächsten 45 bis 60 Minuten.
Ja, Olli. Sicher, aber bevor wir über den Tennisgott reden, mein lieber Freund, der alles überstrahlt hat, möchte ich ja ganz gern wissen von dir, und das interessiert mich fast nur mehr, ja? Was hast du heute an eigentlich? Und warst du heute schon auch vielleicht?
Ja, um auf die zweite Frage gleich mal zuerst einzugehen, ja, war schon AA. Erst vor kurzem auch. Also wirklich.
Haben wir den heute in der Früh schon telefoniert und
ja,
du warst auch gerade?
Ja, da war ich auch gerade, stimmt. Also zweimal. Einmal in der Früh, einmal am Abend.
Super. Mhm. Glaubst du, es geht noch was?
Nein, ich glaube, jetzt bin ich einmal leer. Aber ich rechne morgen in der Früh wieder so circa um 6.20 Uhr damit.
Das war sehr schön heute am Vormittag, wie wir telefoniert haben.
Ja?
Und da auch schon über dieses Thema geredet haben. Das würde ich, vielleicht wollen wir da auch vielleicht einmal genauer eingehen drauf in einer Spezialfolge.
Die heißt AA. Folge 167 A. Ja. A. Warum nicht?
Ja, eben. Wir sind gut drauf,
aber
wir
wolltest ja nur wissen. Wir
können das machen, sicher.
Wir können alles tun. Mhm. Ich kann euch ja jetzt erzählen, was ich anhabe, weil das war nämlich auch eine Frage von dir, gell? Ja. Und es ist ein blaues, ein dunkelblaues T-Shirt mit sowas oben. Mit so einer Art Pyramide vorne als Bild.
Wow. Und sehr schön. Und
dazu trage ich eine hellblaue kurze Hose. Alle. Mhm. Mhm. Und keine Socken, weil es ist warm. Und außerdem habe ich nur meine schwarze Ray-Ban Sonnenbrille auf. Das ist Sonnenbrille, stimmt überhaupt nicht, das ist eine Lesebrille. Aber das ist ebenfalls für Ray-Ban und ich habe jetzt, glaube ich, unterschiedliche, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich da für Sehstärke jetzt habe. Ich glaube, so um die 2 herum. Auf einem Auge ein bisschen mehr und am anderen dementsprechend dann auch weniger. Das ist das, was ich trage. Aber es ist eine klassische Ray-Ban. Sie ist ein bisschen dünner gefertigt als jetzt bei Sonnenbrillen. Aber vom Schnitt her erkennst du, dass es diese klassische Ray-Ban ist. Nicht die Fliegerbrille, sondern die andere. Wie heißt die? Wayfarer? Es ist so sowas.
Ich kenne mich bei Brillen leider nicht aus.
Wie du siehst, die Bügeln sind um einiges dünner. Ist eine sehr leichte Brille. Das finde ich angenehm.
Steht da hervorragend, mein lieber Freund.
Danke.
Und du wirst dich aber nicht am Platz aufsetzen, so wie der Gerald Melzer, oder? Und
nach
dem
Ende
ein bisschen verkrampfen.
Verkrampfen?
Bei der Vorhand.
Na, das weiß ich gar nicht, ob ich mache, aber nein, am Platz ist ja eine Lesebrille eher kontraproduktiv, ne?
Ja, ja. Kannst deinen Gegner gut lesen, dann wiederum brauchst du es. Vielleicht beim Rückschlag eher aufsetzen und beim Aufschlag vielleicht nicht aufsetzen.
Ja, was mir halt nicht taugt bei der Lesebrille ist jetzt unter uns gesprochen, ist das, dass alles, was ein bisschen in der Entfernung ist, dann sehr unscharf wird. Mhm. Und jetzt erinnert ihr an das, wie die Situation am Tennisplatz ausschaut, da ist ja der Gegner ziemlich weit weg.
Ist weit weg, ja.
Ist weit weg und wir könnten jetzt natürlich nur mal zurückgehen auf die Tennisfolge, dann wüsste man genau, wie weit er weg ist. Meistens, wenn beide an der Grundlinie stehen. Aber das machen wir nicht, weil wir das ja wissen. Aber ihr könnt es nachher, liebe Hände. Aber nein, ist zu weit, wäre unscharf. Und darum wechsle ich da, also gebe ich da die Brille runter und spüre ohne Brille.
Bist du eher der Aufschlägertyp oder der Rückschlägertyp? Wo fühlst du dich wohler? Das wollte ich dich immer schon mal fragen.
Mhm. Das hängt sehr davon ab, gegen wen ich spiele. Du weißt das vom Tischtennis vielleicht nur, ich kann Aufschläge ziemlich gut lesen.
Wegen der Brille?
Ja, auch ohne Brille. Und von dem her bin ich, finde ich, ein sehr, sehr guter Rückschläger. Aber in letzter Zeit ist mein Aufschlag auch voll gut.
Wow.
Okay. Mhm. Also bin bei beiden ziemlich gut momentan.
Du bist aber ja nicht nur ein guter Tennisspieler, sondern du wärst, ich glaube, das hast du noch nicht so oft ausprobiert, aber wärst sicher ein guter Boxer. Würdest du da eher als aktiver Prügler sehen oder eher als passiver Tänzler.
Also immer gedacht, entweder der austeilt oder der einsteckt, dann würde ich lieber austeilen beim Boxen. Muss ich schon so ehrlich jetzt auch sein. Aber ich nehme an, du auch, oder? Oder würdest du lieber einstecken, so Rocky-mäßig? Einfach einmal 10 Runden einfach voll in die Goschen kriegen.
Also das bin ich zumindest im Laufe meiner Karriere gewohnt gewesen. Also meiner
deiner Boxkarriere.
Lebenskarriere. Dass ich beim Fortgehen vielleicht mal das eine oder andere einstecken habe müssen. Natürlich immer unbeteiligterweise.
Schuld war immer zufällig am falschen Ort.
War immer am falschen Ort, ja.
Zur falschen
Schuld
Zeit.
Schuld waren immer die anderen. Aber ja, das ist leider so.
Wirklich, ist das so oft passiert? Kann
David aus Fuschl Geschichten erzählen. Liebe Grüße.
Erstes Name-Dropping der Folge. Und das erst nach fast 10 Minuten. Das ist unglaublich.
Ja, voll.
Neuer Rekord, glaube ich. Du, aber wie ist das wirklich so oft passiert? Erzähl mehr.
Ja, wir haben mal die Nase gebrochen, sogar. Also jemand hat mir die Nase gebrochen. Es war so, ich war krank. Das ist eine Geschichte, habe ich, glaube ich, im Podcast noch nie erzählt. Es wird Zeit, jetzt, wo wir die Folge 169 vielleicht haben oder so.
67. Ich glaube 64 oder 165, sowas.
Da wird es Zeit, einmal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Also, ich bin in der Nähe gewohnt von der Naturwissenschaftlichen Uni, damals mit dem David zusammen. Und,
Salzburg.
Salzburg. Und wir sind immer aufs Festl gegangen, aufs Mensa-Festl. Das hat ein Navi-Festl geheißen. Und an diesem Tag war ich leider krank und habe nicht mitgehen können. Die Burschen haben ein bisschen vorgeschwarzt bei uns. Und ja, ich habe mich halt schon so krank, war nicht, dass ich mich nicht ein bisschen dazusetzen habe können. Habe aber auf jeden Fall nichts getrunken und habe auch überhaupt keine Lust gehabt, da fortzugehen und auch nicht die Energie. Aber ich habe dann gesagt, ich gehe nur kurz die Runde, weil das waren ja nur ein paar hundert Meter entfernt, mit ein bisschen Luft schnappen und ihr geht's dann aufs Festl. Und während dieser Runde hat der David so Flyer ausgeteilt und weiß gar nicht mehr, um was da gegangen ist. Und war überhaupt nicht irgendwie penetrant. Ihr kennt den David, also das ist ja nicht sein Naturell. Und plötzlich fühlt sich da aber jemand provoziert durch dieses Flyer-Austeilen. Aus welchem Grund auch immer. Und David, weiß ich jetzt nicht genau, es ist recht schnell gegangen, muss ich sagen. War dann irgendwie nicht mehr zu sehen für mich. Und dieser Typ kommt dann plötzlich zu mir her und ich wollte wahrscheinlich beschwichtigen, sowas, vielleicht schon, ja, sowas, genau. Und der hat mich dann so zurückgestoßen, so 2-3 Mal. Und plötzlich kommt nur ein zweiter Typ daher und knallt mir einfach voll von der Seite auf die Nasen. So ist das gewesen. Ganz unvermittelt. Ja. Und dann ist aus diesem Spaziergang von dem kranken Olli ein Spaziergang von einem kranken, nasengebrochenen Olli geworden. Und da haben wir dann aber sehr geile Fotos gemacht. Das hat wirklich wild ausgeschaut, weil ich extremstes Nasenbluten gehabt habe und schiefe Nasen, die ich nach wie vor ein bisschen habe, weil ich mir es nie anschauen habe lassen. Weil man ehrlich gesagt auch damals gar nicht gedacht hätte, dass es gebrochen ist, aber wenn man genau drüber fährt, über mein Nasenbein.
Ja, und da schau mir gerade in die Kamera, bitte. Ja, schau mir gerade.
Naja.
Nein, das ist jetzt das arg. Ja, das ist wirklich schön.
Also schaut es euch mir mal ein bisschen genauer an, dann werdet ihr das bemerken.
Da sieht man genau, das ist von links gekommen.
Genau, ja. Mhm. Oder von rechts.
Na, dann wäre es wieder gerade, wenn jetzt wieder einer kommt von rechts.
Das wäre jetzt eh das, worauf ich eigentlich ganz gern hinaus wollte. Jetzt haben wir ja viele Hände da draußen. Und das gibt mir eigentlich auch zum Vorteil nutzen, dass man auch so eine Hand einfach mal hernimmt und vielleicht beim nächsten Fan-Treffen im Eissalon Cerotti vielleicht, wo ich sehr gern einmal ein Fan-Treffen machen würde mit euch gemeinsam. Ja, da vielleicht zack, von der anderen Seite,
das, dann passt es wieder. Das würde ich gern persönlich übernehmen.
Aber nur, wenn ich dazu einquatsche im Podcast. Okay, ja, ausgemacht, würde ich sagen, als Mitternachtseinlage soll das beim nächsten Fan-Treffen in Italien, in Umbrien, vor dem Eissalon Cerotti, weil dann kann man das dann auch gleich kühlen, stattfinden.
Erzähl die Geschichte über den Eissalon Cerotti, weil der hat es nämlich nicht in den letzten Podcast geschafft.
Oh, okay. Es war jetzt vor kurzem eine Doku über einen Terence Hill. Und die hat geheißen Pazifist und Cowboy. Und da ist darum gegangen, wie der Terence Hill so ist. In unserer Terence Hill-Folge haben wir ja eh schon angesprochen, dass er ja abseits seines Auftritts in den Filmen im Privatleben ja sehr, sehr ruhiger, zurückgezogener, fast schon scheuer Mensch ist, sehr religiös und ein unglaublicher Weltverbesserer, ein Pazifist vor dem Herrn. Er ist ja in Dresden aufgewachsen und hat da natürlich die ganzen Schrecken des Zweiten Weltkriegs mitgekriegt. Und von daher war das sehr interessant anzusehen, mal wieder, diesen Terence Hill und seine gute menschliche Seite nochmal zu erleben. Was jetzt sie filmisch ja nicht immer positiv ausgewirkt hat, weil es halt auch ein bisschen später ein bisschen kraftlos war, seine Darstellung von seinen Figuren und auch seine Art und Weise, Filme zu machen. Aber er macht nichts. Ich habe das sehr zu schätzen wieder gewusst, wie der ist. Es sollte halt mehr solche Menschen geben wie der Terence. Und er hat in Dresden und in Umbrien, ich weiß leider den Ort nicht mehr genau, einen Eissalon, weil er heißt ja mit bürgerlichen Namen Mario Girotti. Und da werden wir mal ein Eis lecken. Hä?
Das verspreche ich dir, Olli. Das machen wir.
Danke.
Bevor wir,
super.
Bevor wir uns dem Leben von Roger Federer widmen, möchte ich dir aber eine Frage stellen oder vielleicht ein kleines Quiz mit dir.
Ein Quiz? Oh, machen. Da hätte ich einen Jingle für dich, wenn du gern
ja.
möchtest. Ja, mach. Sehr gern.
Der Quiz. Mit dem Olli und dem Kessli.
Ja, es wird ein bisschen ein untypisches Quiz werden. Also es sind ja, manche Fragen sind offen gestellt, manche, jetzt kriege ich einen Anruf, manche sind ein bisschen eingegrenzter dann, aber lass dir einfach drauf ein.
Für mich ist nur
erste Frage.
Dass es ein Quiz wird und nicht
erst,
ein,
also dass ja, genau.
der Quiz wird.
Der ist ja der Quiz, klar. Du, was weißt du, oder weißt du, was ein Tiebreak ist? Oder ein Tiebreaker?
Ja, das weiß ich, ja.
Ja?
Das weiß ich schon, ja.
Das heißt, du kennst dich so grundsätzlich mit den Regeln ein bisschen aus?
Ganz fantastisch kenne ich mich aus.
Gut. Was ist das Besondere bei der Zählweise beim Tiebreak?
Dass es im Gegensatz zu den Games um einzelne Punkte nur voranschreitet. Bis 7.
Das ist richtig. Aber es gibt eine Ausnahme.
Jö.
Das ist das sogenannte Match Tiebreak. Was ist das?
Ein Match Tiebreak habe ich als solches in der Formulierung noch nie gehört. Kann man aber nur vorstellen, dass es wie ein Champions-Tiebreak ist und es bis 10 Punkte geht.
Richtig. Es geht bis 10 Punkte und wir haben ja das jetzt im Paris-Finale gesehen. Dieses unglaubliche Champions oder wie du sagst, Champions oder das Match-Tiebreak. Olli, wie wird gezählt? Wie ist das mit dem Aufschlag beim Tiebreak?
Das mit dem Aufschlag beim Tiebreak ist folgendermaßen. Der Erste beginnt, also der Ohr, und dann wird sofort das Service gewechselt, momentan, und der vorher nur Rückschläger war, wird plötzlich zum Aufschläger, und das nicht nur einmal, sondern zweimal. Und in weiterer Folge ist es 2-2-2-2. Im Rhythmus.
Im Rhythmus. Geht meistens bis 7. Wann ist Seitenwechsel?
Bei 6 gesammelten Punkten.
Genau. So. Tiebreak hat es ja nicht immer gegeben.
Nein.
Es gibt ja so einen Vorteilssatz, der früher gespielt wurde. Da hat es noch keinen Tiebreak gegeben und da haben wir einfach Games weitergespielt, bis jemand 2 Games Vorsprung hatte. Du weißt sicher, was da das längste war, Spiel, das es jemals gegeben hat, also den längsten Advantage-Satz der Welt, des Lebens,
des Lebens. Christian, das weiß ich noch sehr gut. Wie wir uns gestern gewesen war, weil es war nicht nur einen Tag lang, es waren nicht nur 2 Tage, es waren 3 Tage lang ist dieses Match nicht beendet worden und es hat stattgefunden zwischen Nicolas Mahü und John Isner. Und das Ganze war in einer Zeit, in der auch eine Weltmeisterschaft war und ich, mein lieber Freund, war am entscheidenden dritten Tag im La Boule, beziehungsweise vorm La Boule, weil vorm La Boule haben sie eine wunderbare Leinwand aufgestellt. Wobei, so wunderbar war es gar nicht. Eigentlich war es recht pixelig. Aber ich glaube, das tut nichts zur Sache. Und habe mir da ein großartiges Fußballmatch angeschaut, war aber dann so invested in dieses Isner-Mahü-Match, dass ich eigentlich immer nur am Livescore gehängt bin. Oder das sogar irgendwo mir gesucht hat. Oder haben sie es nicht vielleicht sogar auf die Leinwand da? Ich weiß gar nicht genau. Es war auf jeden Fall ein Riesending.
Ja, das ist dann unglaubliche 70-68 für Isner ausgegangen im fünften Satz. Und alleine der fünfte Satz hat 8 Stunden und 11 Minuten gedauert. Also ja, ungefähr 3 Stunden länger als das ganze Paris-Finale von 2025. Und insgesamt hat das Match 11 Stunden und 5 Minuten gedauert. Ein paar Facts nur dazu, es hat damals vom Isner 113 Asse in diesem Match gegeben und der Mahü 103.
Wahnsinn, wirklich ein Wahnsinn.
Ja.
John Isner, der ja, heuer seine Karriere beendet.
Genau, es haben da aber die ganzen Grand Slam Turniere ein bisschen eine unterschiedliche Herangehensweise mit dem Tiebreak gehabt oder Advantage oder Vorteilssatz. Erst im März 2022 haben sie alle 4 Grand Slam Turniere auf dieses Match Tiebreak dann geeinigt. Gell? Und ansonsten hat es unterschiedliche Formen gegeben. Zum Beispiel beim US Open hat ein klassischer Tiebreak beim Stand von 6-6 mindestens 7 Punkte gehabt. Und damals war es so in den 70ern nur, dass der als erstes 5 Punkte erreicht hat, auch ohne 2 Punkte Vorsprung dann gewonnen hat. Bei den Australian Open ist es seit 2019 so, dass man eben dieses Match-Tiebreak spielt. In Wimbledon hast du das Tiebreak erst beim Stand von 12-12 gehabt und dann mindestens 7 Punkte erreichen müssen und French Open kein Tiebreak. Genau. Erst 2022 haben sie sich darauf geeinigt. So, das war eigentlich schon mal unser kleiner Ausflug in das Regelwerk und ein paar Infos. Weil ich glaube, das hat schon Platz in so einer Tennis-Folge, oder?
Es muss absolut Platz haben. Und das ist ja das, was mir immer besonders taugt.
Ah, eine Frage noch.
Rundherum arbeiten über den Helden, bitte.
Genau, eine Frage nur, Olli. Mhm. Der zweite Aufschläger macht seinen ersten Aufschlag von rechts oder links?
Der zweite Aufschläger macht seinen ersten Aufschlag von links.
Vollkommen richtig. Und jetzt haben wir die allerletzte Frage. Du Tiebreak-Gott. Ja, weil bisher hast du wirklich das gut geschlagen
wahrlich
in diesem Tiebreak-Quiz.
Im Gegensatz zu den Tiebreaks, die ich spiele.
Du, es muss ja nicht immer so sein, dass es nur im letzten Satz ein Tiebreak gibt. Wenn das im ersten Satz passiert, wer beginnt dann den zweiten Satz?
Wenn ein Tiebreak im ersten Satz ist, wer beginnt dann den zweiten Satz?
Genau.
Ja. Das ist tatsächlich eine gute Frage, die ich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit beantworten kann, aber von der Logik her würde ich sagen, der nicht das Tiebreak begonnen hat. Also
der Rückschläger vom ersten Tiebreak-Punkt.
Aufschläger des Games. Ja? Was? Der Rückschläger vom ersten Tiebreak-Punkt.
Genau, der Rückschläger des ersten Tiebreak-Punkts. Ja. Beginnt den zweiten Satz. Sind das nicht wunderbare Regeln?
Das sind wunderbare Regeln.
Öfters solche Quizze zusammenstellen.
Großartig. Vielen Dank, dass du auch Quizze so unglaublich schön zusammengestellt hast.
Kuratiert, schön. Könnte man fast sagen.
Editiert.
Kuratiert.
Mir, ganz in diesem Flow, in den du jetzt gebracht hast, ist mir jetzt auch nur eine Frage eingefallen. Und zwar, spürt ihr, die ja so unglaublich gern und auch gut doppelspülen, spürt ihr No-Ad-Regel oder nicht?
No-Ad-Regel? Hä? Oh! Was ist eine No-Ad-Regel?
Eine No-Ad-Regel ist...
Keine Werbung? Keine Sponsorverträge?
Keine Sponsorverträge. Regel. Nein, es geht um Advantage. Ne?
Advantage-Satz.
Wir spielen es mit Tiebreak. Advantage weniger. zum Beispiel. Das heißt, im Doppel ist mittlerweile so, dass bei 40-40 dann es keinen Vorteil mehr gibt und es nicht immer hin und her wechseln kann zwischen Vorteil und Egalität, sondern es wird sich ein Rückschläger ausgesucht. Genau, und auf den wird aufgeschlagen und dann war's das. Entweder du schaffst es oder nicht.
Nein, so spielen wir nicht. Davon höre ich aber auch jetzt zum ersten Mal. Wir gehen oft über Einstand. Einmal haben wir, das ist ein paar Wochen her, glaube ich, ein Spiel gehabt, da hat dann einer, ich glaube wirklich, der hat dann 23 Mal ist einmal über Einstand gegangen.
Und hat es euch taugt,
ja? Ja.
Okay, dann müsst ihr eh nicht umstellen. Ihr könnt beim Tischtennis, falls du mal wieder spielst, auch gern über 21 Punkte spielen. lieber Christian, du, sollen wir vielleicht, weil wir gerade in einer Welt der Segmente uns befinden, ein anderes Segment gleich mit nachschieben, und zwar dieses hier.
Kultmeisters Kulturstube. Zeit zum Entspannen.
Ja, und zwar habe ich ja das mit der Eisdiele Girotti in unserem privaten Chat, in dem unter anderem auch der Kultmeister drinnen ist, eine gestört. Und zwar habe ich jetzt da auch vor mir die Eisdiele in Amelia. Und dann später im Verlauf des Chats hat sich der Kultmeister mal wieder zu Wort gemeldet. Und zwar hast du das im letzten Nirvana-Podcast, ja, hast ja du über die Disillusion geredet. Und da hast du die Kassette, die du offenbar zu Hause gefunden hast, abfotografiert und in den Chat gestellt. Mhm. Und auf das hat er reagieren müssen. Das hat ihn aus seiner Kulturstube herausgelockt und er hat geschrieben: schönes Artwork.
Ja.
Und hernach, weil er gerade so im Flow drinnen war, hat er noch geschrieben: im Übrigen muss ich jedem von euch das neue Viech-Album, und zwar ist das Vollmond, ans Herz legen. Das ist sehr super, laut Kultmeister. Und wenn er das sagt, dann glaube ich ihm das.
Da werde ich mich jetzt gleich anschließen und das neue Pulp-Album in den Ring werfen. Das war ein paar, mittlerweile dann, wenn dieser Podcast erscheint, Wochen erschienen ist, und ich war ja großer Pulp-Fan in den 90ern. Ja, für mich eigentlich die wahren Könige des Britpop. Und da habe ich mich sehr gefreut, wenn alles nach, ich glaube, 24, 25 Jahren wieder mal ein neues Pulp-Album rausgekommen ist, und ich finde das auch gut. Hört euch das an. Wenn ihr Pulp in den 90ern gut gefunden habt, dann werden sie euch ja jetzt taugen. Sagt ihr Pulp was, Oliver?
Ja.
Jarvis Cocker und seine Pulp?
Natürlich, ja. Disco 2000 und so, gell?
Ja, genau, die. Common People.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, genau, Common People, dass die immer nur eine starke Band sind.
Starke Band? Was halt? Leider spielen sie nicht in Österreich. Ich habe schon geschaut, und im Ausland ist zu ungünstigen Terminen. Kann ich leider nicht. Würde ich mir wirklich gerne anschauen und würde gerne wohin fliegen, um das mit dir zu genießen, aber das geht leider nicht. Habe ich keine Zeit.
Ja, schaut. Hätte man natürlich sofort Zeit genommen. Und dann, ja, eine Band, die ich selbst auch noch nie gesehen habe, wäre natürlich sofort durch die Word gechattet. Hundertprozentig. Lass uns doch, nachdem wir jetzt so ausschweifend Dinge diskutiert haben, auf unseren lieben Roger zu sprechen kommen.
Der Held der Woche.
Thank you. Christian, deine Emotionen, deine Gefühle.
Ganz toller Sportler. Hat mich lange Zeit überhaupt nicht berührt, weil er einfach zu perfekt war und ja, wenig Ecken und Kanten gehabt hat. Erst im Alter ist er mir dann immer ein bisschen mehr, also immer ist er mir einfach mehr ans Herz gewachsen dann. Womit er aber eigentlich starten wollte, ist mit, ja, eigentlich schon wieder einen kleinen Quiz, war für die Hände, werden Sie diesen Roger Federer, über den wir heute reden, ein bisschen näher kennenlernen. Es gibt im Tennis etwas, das nennt sich diese Head-to-Head-Statistik. Und die Head-to-Head-Statistik, da geht es darum, wenn die gegeneinander spielen, irgendwelche Tennisspieler, dann zählen die mit, so wie es wir einmal gehabt haben beim Tischtennis. Wer gewinnt wie viele Spiele? Und jetzt bist du wieder dran, Olli. Such dir einen Spieler deiner Wahl aus, aber ich sage dir nur eines. Den ersten gebe ich jetzt einmal vor. Und da habe ich jetzt einmal drinnen die aktuelle Nummer 1 im Tennis. Einen 1,91 Meter großen und 77 Kilo schweren 23-jährigen Rechtshänder, der die Rückhand beidhändig schlägt und 2018 Pro geworden ist. Über wen rede ich?
Alcaraz?
Jannik Sinner, der aktuelle Nummer 1. Wie schaut es Head-to-Head aus? Roger Federer, Jannik Sinner.
Ich glaube, dass der Roger Federer noch nie gegen Jannik Sinner gewonnen hat.
Du hast recht.
Wirklich?
Ja, aber hat Jannik Sinner schon gegen Roger Federer gewonnen?
Okay. So viel, das ist ja wirklich so viel Trick, so trickreich, hätte ich die gar nicht eingeschätzt heute, an diesem Tag. Ja, dann vielleicht nein.
Na, sie haben nie gegeneinander gespielt. Auf der Tour. Aber jetzt such dann aus. Sag mal einen Namen.
Ich sage den Namen und zwar Dominic Thiem.
Ja. Und was glaubst du?
Ich glaube, sie haben 8-mal die Schläger gekreuzt. Und davon hat Roger Federer 5-mal gewonnen.
Fast richtig. Mhm. Sie haben 7-mal gespielt gegeneinander. Wow. Und Roger Federer hat davon 2 Spiele gewonnen.
Wirklich nur?
Mhm. Team 5.
Ja, unglaublich. Unser Team.
Unser Team.
Ja, wahrscheinlich, der hat ja, glaube ich, wahrscheinlich sogar gegen die, wahrscheinlich hat er gegen alle Gegner, gegen die er jemals angetreten ist, ein positives Head-to-Head.
Ich habe ein unglaubliches, hat es mir reingespült, Finale. Nein, ich weiß gar nicht, ob es ein Finale war. Es war, glaube ich, gar kein Finale. Roger Federer gegen Dominic Thiem 2019 in Madrid. Es war eine unglaubliche Partie. Da habe ich so eine 15-Minuten-Zusammenfassung wieder angeschaut. Und er hat mir dadurch erst in Erinnerung wieder mal gerufen, wie stark der Thiem damals war. Also das war unfassbar schnell, diese Vorhand, auch die Rückhand, die Longline-Rückhand war so präzise und so schnell. Und ja, da hat er dann auch gewonnen, dann im dritten Satz übrigens, der Thiem. Mm.
Ja, aber, super. Da,
ja, bitte. Bitte.
Nein, das ist etwas, was ich zu meinen Emotionen und Gefühlen hinzufügen wollte, wobei ich es noch gar nicht begonnen habe. Und zwar, dass ich es extrem genieße, wenn man eine Sportlerkarriere von Anfang bis zum Ende mitverfolgt. Und das ist natürlich beim Thiem sehr intensiv gewesen, weil dann hat man halt von seinem 17. Lebensjahr mitverfolgt. Aber das ist vielen von uns so gegangen. Aber einer der allerersten, bei dem das so war, war der Roger. Unser Roger. Der hat nämlich am Anfang, er war ja kein Shootingstar. Er ist ja gewachsen. Er war gar nicht so auffällig.
Also so groß ist er gar nicht war, 1,85.
Auch das. Und da fragt man sich beim Mitfiebern, wann schafft das? Wann kommt der Durchbruch? Kommt da überhaupt der Durchbruch? Und da kommt der Durchbruch. Und dann denkt man sich, ha, und ich war von Anfang an dabei. Ich habe miterlebt, die Jahre, wie er gekämpft hat, wie er sich entwickelt hat, wie er sich die Haare geschnitten hat. Und das war natürlich beim Roger, der glaube ich ein 80er Jahrgang ist, einer der ersten, weil er eben einer der ersten war, der jünger gewesen ist als ich. Und mittlerweile.
81er Jahrgang übrigens.
Oder 81er Jahrgang. Mittlerweile ist mir das halt leider schon bei sehr vielen gelungen.
Da hast du recht, aber gib mir noch einen Namen.
Achso, sehr gern. Dann gebe ich dir nur den Namen Andy Roddick.
Andy Roddick. Ja. Mhm.
Ich glaube, dass Roger Federer und Andy Roddick insgesamt 15 Mal gegeneinander gespielt haben.
24 Mal.
Und ich glaube, dass Roger Federer 24 Mal gewonnen hat.
Nein, ganz arg war es nicht.
Nein, das glaube ich doch nicht. Entschuldigung, weil das war genau das, wo der Federer noch nicht eben auf dem Höhepunkt war und der Roddick, glaube ich, gerade auf seinem absoluten High. Von daher sage ich jetzt einmal, Roddick hat aber sicher nicht öfters als 8 Mal gewonnen.
Von 24 Spielen konnte Andy Roddick 3 Spiele Wahnsinn. Gewinnen.
Ja, da war ich beim ersten Tipp näher dran. Ja.
Gib mir nur einen. Machen wir nur 3. Weiß man so
3 noch? Grad.
Ja.
Okay, das würde ja ein Zweiteiler werden, hm? Oder kürzen wir einfach die Infos dann wieder so stark an, dass.
Genau, der kriegt mir auch Infos. Das sind die Infos,
oder? Infos. Ja, liebe Hände. Also bitte. Mal die Kirche im Dorf lassen. Leighton Hewitt.
Wow, wie schreibt man den?
Hewitt. So wie die Tante Hewitt.
Hewitt. Wie heißt du mit Vornamen?
Wenn du denkst, es geht nicht, geht nicht.
Bob,
nicht,
Bob Hewitt, Cross Hewitt, E. Hewitt, wie heißt er?
Leighton Hewitt.
Das ist der schwierigste Name. Also Hewitt schreibt man nicht übrigens. wie
was
schreibt man
Leighton? Was noch kommt und was schon war. Sonst nehmen wir einen anderen, den es schreiben
kann. Na, warte mal. Leighton Alfred. Leighton Allen.
Ja.
Leighton Crawford. Leighton.
Ja.
Hewitt gibt es nicht. Es gibt keinen Leighton Hewitt.
Okay, wenn es keinen Leighton Hewitt gibt, dann kann man nichts machen. Dann ist es vielleicht einfach ein Fall.
Ach, Leighton Hewitt.
Dann nehme ich wen anderen, und zwar Alexander Zverev.
Ja.
Weißt du, wie man es schreibt?
Naja, so leicht ist das auch nicht.
Es ist tatsächlich nicht
ich
so
leicht. Die hätten mit einem W hinten geschrieben.
Alexander schreibt man nicht so.
Alexander schreibt man so, wie man Alexander...
Mit X?
Ja, Xandro? Aber Zverev mit 2x V.
Hier, Wahnsinn. So. Also, ich sag, unser Roger hat gegen unseren Sascha Zverev insgesamt 9 Spiele gehabt und davon 7 gewonnen.
Nein, es waren nur 7 Spiele.
Ja.
Und er hat 3 gewonnen.
Wirklich? Das wundert mich sehr stark. Okay.
Gell, wenn man sich so die Head-to-Head anschaut, dann gewinnt er die oft gar nicht. Dass er der Goat ist, ich weiß nicht. Ja, aber du hast nur 2. Such dir nur 2
aus. Ich hab nur 2. Dann nehme ich mal Rafael Nadal. Und ich sage, sie haben gespielt 30 Mal gegeneinander.
40 Mal.
Und Roger Federer hat davon wieder nicht die meisten gewonnen. Wie oft haben sie gespielt?
40 Mal.
40 Mal. Roger Federer hat davon 18 Mal gewonnen.
16.
Mhm. Ja, bin ich zufrieden.
Unser Goat. Und
den letzten, den ich nehme, da überlege ich mir jetzt meinen guten. Und zwar nehme ich da vielleicht nur einen. So einen möchtest du gerne einen älteren oder einen jüngeren
Konkurrenten? Olli, solange ich es eintippen kann, wenn der Name nicht zu crazy ist, bin ich dabei.
Bist du dabei? Okay. Dann nehme ich Marat Safin.
Ist das Doppel-F? Safin? Nein.
Auf keinen Fall.
Safin? Marat Safin.
Warst du gar nicht so, warst du nicht im Tennis so drinnen in deiner Jugend? Ha? Erst jetzt? Erst eine kippt so
die in der Jugend schon. Aber ja. Marat Safin sagt mir nichts. Ja, der turned pro 1900. Ja, das war nicht mehr meine Jugend.
Ah ja, stimmt auch wieder. Also, hast du es gefunden?
Ich habe es gefunden.
Ich glaube, Marat Safin und Roger Federer haben 11 Mal gegeneinander gespielt.
12!
Geleck, ist voll gut von dir. Und jetzt kommt's. Ich glaube, Marat Safin hat davon 4 Mal gewonnen.
Nein, 2 Mal.
Wahnsinn. Super Roger, du bist der Goat. Ich glaube, so kann man so eine Rubrik beenden. Oder schau nur schnell wegen einem Djokovic vielleicht. Und ich frage dich, bevor du nachschaust, was glaubst du, wie oft haben Novak Djokovic und Roger Federer gegeneinander gespielt?
Ja, ich habe gestern schon nachgeschaut und es ist sogar öfters, als der Nadal gegen den Federer gespielt hat, nämlich 10 Mal mehr. Die haben unglaubliche 50 Mal gegeneinander gespielt.
Okay. Und wie ist die Bilanz?
Die Balance ist relativ ausgeglichen. Und zwar hat der Djokovic 27 Mal gewonnen und Federer 23 Mal. Aber wieder negativ.
Die letzten Jahre, die haben ja viel gekostet, glaube ich. Die ersten und die letzten Jahre haben ja viel gekostet. Ja, das ist eine gute, da hätte ich eine gute Überleitung. Und zwar in dieser Doku, die ich mir angeschaut habe, geht es unter anderem auch um die großen drei. Und da sagt der Roger Federer, dass das ganz eine komische Situation eigentlich war, weil der Nadal und er in etwa parallel aufgestiegen sind. Also sicherlich war der Nadal ein bisschen später, aber es war halt einfach Roger Federer und Rafael Nadal geben. Und wir haben das ja in unseren vielen schon vorausgegangenen Podcasts über Tennis schon ein paar Mal erwähnt. Es hat oft die großen zwei gegeben. Eben Sampras Agassi zum Beispiel. Ja. Oder Lendl Wielander oder wie auch immer. Oder natürlich McEnroe und Connors. Und plötzlich kommt dieser Novak Djokovic daher. Und aus zwei werden drei. Ja? Ja. Alle drei zusammen. Und
aber dann, in letzter Zeit, sie wollten bringen die große Vier, haben immer gesagt, ist, eigentlich waren es große Vier. Andy Murray ist auch gut. Ja, eh. Auch bei Verabschiedung von Rafael Nadal, Andy Murray war da, aber hast gesehen, fühlt sich nicht wohl, weil eigentlich ist nicht die große Vier. Es ist Andy eigentlich Murray. Die große Drei.
Kann da natürlich daneben stehen und sich unwohl fühlen. Und
ich meine, ist ja Faust und genau. Bone. Haben wir dann die großen Zehn?
Ja, wirklich. Richtig. Deswegen war das sehr interessant, was er da gesagt hat, dass er den Novak Djokovic am Anfang auch total unterschätzt hat. Und er hat auch behauptet in dem Interview, in der Doku, der Novak Djokovic war am Anfang nicht gut. Er hat einfach überhaupt die Vorhand übergriffen, sehr einen extremen Vorhandgriff gehabt und die Rückhand war auch schleißig. Und er hat das aber dann eben so unglaublich verbessert, dass er dann erst so großartig geworden ist, wie er geworden ist. Und das... Er hat erst lernen müssen, den Djokovic zu respektieren, auch eben aufgrund seiner Art, mit dem Publikum teilweise sich anzulegen und so. Das war halt auch überhaupt nicht sein Style in Roger seiner.
Sehr interessant, ja.
Mhm. Aber er hat natürlich, weil er ja der Gentleman-Tennisspieler ist, sehr, sehr oft erwähnt innerhalb dieses Segmentes in der Doku, wie unglaublich er eben den Djokovic respektiert und dass er ein guter Freund mittlerweile ist. Ja, wobei, ich glaube, guter ich Freund auch. Hat er gar nicht gesagt, sondern sie hat eher gesagt, dass er ihn respektiert.
Und ja, er war auch also schätzt, ich denk, außerhalb ich, des Platzes. Hm? Ich denke auch, ja. Und das habe ich jetzt da vor kurzem bei der Verabschiedung von Rafael Nadal, also vor kurzem war die zwar nicht, aber ich habe es vor kurzem gesehen, da hat man gesehen, dass Federer, Nadal, also ich glaube, das ist, sind wirklich Freunde oder Buddies, ja, das merkt man da im Umgang und ja, und die anderen beiden sind halt dann vielleicht einfach gute Bekannte oder gute Kollegen.
So ist es.
Du, der Roger Federer war unglaubliche 310 Wochen die Nummer 1 in der ATP-Rangliste. Er hat 20 Grand Slam-Titel. Er hat im Doppel auch 8 Karrieretitel. Er hat eine eigentlich unglaubliche Karrierebilanz, wenn man jetzt auf dieses Head-to-Head vergisst, was wir vor kurzem gerade besprochen haben. Er hat 1251 Spiele auf der ATP-Tour gewonnen und nur 275 verloren.
Stark.
Wenn du bedenkst, dass er schon alleine gegen einen Djokovic davon, ich glaube, 27 verloren hat, oder?
Ja, ich denke eben beim Federer muss man eben ganz klar und deutlich sagen, so was halt so prägend war, war eben die Zeit, wo er einfach on the top war und wo er einfach keine Konkurrenten gehabt hat. Und verloren hat er davor und danach. Aber in den paar Jahren, wo er einfach so extrem stark war, da hat ihn höchstens der Nadal auf Sand besiegt, aber sonst hat er ihn überhaupt nirgend besiegt. Und deswegen war er halt auch so lange Nummer 1.
Er steht ja sehr tief im Platz und das hat man in dem Video gesehen, das ich da gesehen, ich habe vorher schon davon erzählt, von dem Madrid-Spiel gegen Dominic Thiem 2019. Was mich da so fasziniert hat, ist, wie, also wenn du den Spielstil vergleichst, dann ist der Dominic Thiem da voll der Arbeiter gewesen, der einfach hinrennt, voll draufpackt. Ja? Und die Bälle kommen mit einer irrsinnig hohen Geschwindigkeit dann rüber. Aber beim Federer wiederum habe ich da die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass der weiß, wo diese Bälle hingehen und der ist immer richtig gestanden. Es war immer so, das hat so mühelos ausgeschaut. Auch wenn er wirklich im Halfcourt drinnen steht und wie der das obvoliert, boah, also das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und das sieht man nicht oft.
Es gibt für mich nichts Schöneres, als wenn du über die Technik von Roger Federer oder auch im Allgemeinen von Tennisspielern sprichst. Das ist eines der schönsten Dinge. Also da möchte ich die Augen schließen und dir stundenlang zuhören.
Deswegen, ja, du hast das auch gemacht gerade.
Das habe ich ja gemacht, das stimmt. Ja. Und ich habe deswegen auch spontan ein neues Segment aus der Taufe gehoben. Und das heißt folgendermaßen.
Christian reagiert live auf die KI.
Und zwar habe ich die KI mal befragt. Was macht Roger Federer so besonders? Und sie hat mir insgesamt 7 verschiedene Punkte aufgelistet. Und Punkt 1 möchte ich ganz gerne jetzt mit dir besprechen und ich hätte eigentlich ganz gerne deine Meinung dazu.
Ja, gern.
Und sag dir dann auch gern, was die KI sagt. Ja. Und zwar ist es technische Eleganz und Schlagvariation. Und das ist eben das, was du vorher schon so schön beschrieben hast. Und damit hast du es eigentlich eh wahrscheinlich auch schon beantwortet. Oder möchtest du da noch was ergänzen?
Nein, ich kann noch einmal wiederholen, dass für alle die, und ich weiß ja, dass es unter den Händen einige gibt, die gerne Tennis schauen. Ja. Wenn ihr euch so auf YouTube kann man sich viele Spiele anschauen und wenn ihr mal Lust habt, wirklich elegantes Tennis zu sehen, jetzt dass das nicht so ausschaut, wie wenn es körperlich extrem anstrengend wäre. Dann schaut sich Roger Federer Spiele an.
Ja. Die KI sagt nämlich genau das, was du auch gesagt hast. Federers flüssige Schlagtechnik wirkt wie Choreografie. Sein einhändiger Rückhandsleis, der als einer der schönsten im Tennis gilt, ermöglicht präzise Winkel und Geschwindigkeitswechsel. Kombiniert mit einem kraftvollen, dabei sehr variablen Aufschlag und einem Vorhandrepertoire, das von flachen Winnern bis zu Topspin-Lobs reicht, kontrollierte er das Tempo jeder Rallye. Ist es gut zusammengefasst?
Sehr gut zusammengefasst. Sehr schön.
Was würdest du, bitte KI, ja danke, was würdest du so zu dem Thema Roger Federer und die Vielseitigkeit sagen?
Ja, das ist wie viele der ganz Großen. Nur deswegen, glaube ich, zu einem ganz Großen geschafft, weil er eben vielseitig ist. Und war.
Das hat ihn groß gemacht.
Das hat ihn dann auch erst groß gemacht, diese Vielseitigkeit, von der ich vorher gesprochen habe. Ohne die es keine Größe
gibt. Kannst du groß werden.
Kannst du groß
sein. Wenn du vielseitig kannst du groß werden.
Kannst, musst du ganz vieles haben. Und erinnere dich.
Geht in jeder Hirn rein.
Erinnere dich.
In der kleinen Hirn, in der großen Hirn.
Ja, in der Mäusehirn, der ganz kleine. Sicher. Muss er vielseitig sein. Und erinnere dich an den Sabre. Erinnerst du dich an Sabre?
An wen?
Sabre.
Sartre?
Sabre. Dieser Schlag von Roger Federer.
Ach so.
Hat er gemacht, ja. Erst ganz spät in Karriere.
Einer deiner besten Podcast-Momente, wie du über diesen Schlag referierst.
Ui. Das war. Habe ich das schon gemacht einmal?
Ja, das war okay. Das, wo du gesagt hast, dass er eben so tief im Platz steht, was du eh vorher gesagt hast.
Nein, aber das, was ist denn dieser Halb-Wolle-Wolle? Du kennst, okay, dann gib mir kurz Zeit, dann suche ich das raus und ja. Lese ich vor.
Ich sage euch inzwischen, was die KI über die Vielseitigkeit von Roger Federer sagt. Auf seine 20 Grand-Slam-Titel verteilten sich auf Hartplatz, Rasen, Sand und er ist einer, der, was, na, sie sagt, ah, Entschuldigung, ich habe hab mich verlesen, aber lasst mich nochmal kurz mich sammeln. So. Was eine Seltenheit unter dem Big Three ist, ja? Also die KI schreibt auch von den Big Three und nicht von den Big Four. Tut mir leid, Andy Murray.
Ja.
So weit kam es noch.
Jetzt also, kann ich.
Extrem Anpassung, Passungsfähigkeit. Und zwar ist es wegen seinem perfekten Fußarbeitstraining und seinem tiefen Verständnis des unterschiedlichen Ballabsprungs gewesen.
Saber heißt Sneak Attack by Roger. Jetzt erinnerst du dich wieder, jetzt nickst du.
Das ist schon das, was ich gemeint habe.
Okay.
Das finde ich super, bitte.
Aber das betrifft aber eigentlich das Return-Spiel. Nicht das Während, was ich heute erzählt habe, was während des Spiels passiert, sondern da geht es um den Return, der, wenn er den plötzlich sehr weit vorne annimmt.
Mhm. Ja, genau.
Und das hat erst später, war er über 30 schon, als er das erste Mal gezeigt hat.
Ah, okay. Das ist natürlich schlau, er hat sich adaptiert sozusagen, weil er einfach auch schon ein bisschen älter war.
Er war vielseitig.
Mhm. Ja, das wirst du wahrscheinlich beim Tennis-Podcast gesagt haben. Oder haben wir vielleicht schon einen Federer-Podcast einmal gemacht und wissen es nicht mehr. Wäre natürlich auch möglich. Okay, jetzt muss ich direkt mal schauen. So, mentale Stärke und Wettkampfintelligenz. Bitte,
ja.
Reagier drauf.
Was, wirfst du meistens nur Wörter her und immer so auf
Nein,
alles
ist das, was die KI sagt, was den Roger Federer so besonders macht.
Und sag's nochmal.
Stärke und Wettkampfintelligenz.
Ja, klar. Mit seinen Kräften auch haushalten, das kann er. Ja, momentan extrem stark.
Ja, voll. In der Doku sagt er, Tennis ist ja für ihn wie ein Schachspiel. Und es macht ihm einfach wahnsinnig viel Freude, strategisch einfach das Match zu lesen und den Gegner zu lesen und sie durch das, dass es eben kaum immer wieder umzustellen und so seine Matches zu gewinnen. Das ist zum Beispiel was ich überhaupt nicht kann. Also ich mag das überhaupt nicht, mir Gedanken zu machen, was könnte ich jetzt machen? Wo sind die Stärken und Schwächen vom Gegner?
Nein, bei dir ist das einfach. Du hast immer voll drauf, ne? Ja. Das ist das Gute bei dir.
Das ist die drei
Ballwechsel. Die großen drei Ballwechsel. Und dann willst du den Punkt erzwingen.
Ja, genau. Oder den Fehler. So ist es. Ja, ja, super. Das nächste wäre halt dann da über die Athletik und Langlebigkeit. Muss man da beim Roger natürlich auch einmal, da muss man auch mal drüber reden, weil er hat seine Karriere, glaube ich, mit 41 beendet und ist eigentlich sehr, sehr wenig verletzt gewesen in seinem Leben und erst am Schluss dann viel. Und das ist eigentlich auch das, was du vorher schon gesagt hast. Gell? Es hat alles so mühelos gewirkt.
Genau, und darum war er sehr besonders. Was ihn noch besonderer gemacht hat, war natürlich auch ein Sieg im Davis Cup mit den Schweizern 2014, Olli. Mhm. Und 2003 war er schon im Halbfinale.
Ihr gehört natürlich auf die To-Do-List.
Ja.
Auf der To-Do-List eines Roger Federers gehört das abgehakt, genauso wie der Olympiasieg, der ihm auch gelungen ist.
Okay. Ja, der Olympiasieg ist ihm nicht gelungen.
Also, ist ihm nicht gelungen?
Nein. Platz 2.
Er war zumindest im Doppel, oder? Ich glaube, im Doppel hat er zumindest mit dem Stan Wawrinka den Titel geholt. Olympische Medaillen ausklappen. Gold, Peking 2008 im Doppel. Silber, London 2012 im Einzel.
Murray hat damals, der es leider nicht in die Großen Vier geschafft hat für uns, ist damals Olympiasieger geworden.
Ja. Kannst du uns ein bisschen was Persönliches über den Roger erzählen? Hat er vielleicht Kinder, hat er eine Frau?
Ja, ganz ehrlich, sehr wenig. Da habe ich mich sehr auf dich verlassen, weil er ist ja kein Mann der großen Öffentlichkeit. Gell? Mhm. Er ist da eher zurückhaltend. Ich weiß, dass er Kinder hat. Und ich weiß einmal, dass, witzig eigentlich, da gefällt mir eine Geschichte ein, ist einmal so rausgekommen, dass er eigentlich einen Lehrer sucht, der mit ihnen um die Welt tourt, war nur aktiv, um seine Kinder zu beschulen, zu betreuen.
Und da ist er auf dich zugekommen?
Ist er auf mich zugekommen? Nein, ich habe das unserem gemeinsamen Kollegen und Freund, dem Phil, gesagt. Auch ein sehr, sehr guter Tennisspieler. Und habe gesagt, hey, wäre das nicht was für dich, oder? Mit dem Federer gemeinsam herumziehen, seine Kinder unterrichten. Und dann hat der Phil gesagt, ja, der erwartet sich sicher auch was. Also, und das habe ich voll witzig gefunden damals.
Ja, eben. Also an der Tafel sozusagen, nicht am Platz. Erwartet genau. Sich was.
Ja,
ja, okay. Also er hat abgewunken.
Er hat abgewunken und hat sich dann, glaube ich, nicht beworben, soweit ich weiß.
Okay, verstehe. Sehr lustig. Ja, was kann ich da sagen? Er hat eine Schwester. Also prinzipiell reden wir mal, er hat Eltern. Ja? Also er ist der Sohn eines Schweizers, Robert Federer, und einer Südafrikanerin. Also das ist vielleicht schon das Erste, was einige nicht wissen. Die heißt Lynette. Und deswegen spricht man seinen Namen auch Roger aus und nicht so wie in der französischen Schweiz, weil er nämlich in der Nähe von Basel aufgewachsen ist. Roger. Ja? Und zwar in einem Vorort von Basel, in Rienen. Und er hat eine Schwester, die heißt Diana oder Diana, das weiß ich leider nicht, und die, ja, der Roger Federer war gar nicht so der, das Tenniskind, der was einfach durch das Engagement seiner überambitionierten Eltern so in den Tennis-Circuit eingetreten ist, sondern es war eigentlich sein eigener Wunsch. Er wollte, also er war ein sehr guter Fußballspieler. Er hat auch in einem Verein, da in einem Basler Verein gespielt, relativ gut. Und hat sich dann irgendwann halt in jungen Jahren voll und ganz aufs Tennisspielen konzentriert und hat sich dann nach oben gearbeitet. Und wie er dann im Tennis-Zirkus unterwegs war, hat er dann relativ bald mit 19, glaube ich, oder so, das weiß ich, das habe ich jetzt alles nicht aufgeschrieben, das weiß ich alles nur aus dieser Doku, so häufig zumindest, seine Frau kennengelernt, die Mirka, und die war auch Tennisspielerin, hat allerdings ihre Karriere 2002 schon wegen einer Fußverletzung beenden müssen. Und da steht es eh, also da jetzt habe ich Wikipedia offen. 2000 haben sie kennengelernt. Und die haben witzigerweise, Christian, du hast das wahrscheinlich schon mal gehört, 4 Kinder, die jeweils 2 Zwillinge sind. Und zwar 2 Mädels und 2 Burschen. Genau, in 2019 sind die Zwillingstöchter auf die Welt gekommen. Und
verstehen viel, umso besser, Zwillingspaare zu unterrichten, das ist sicher eine Herausforderung.
Ja, aber da frage ich mich natürlich, wie kommt sowas zustande? Das ist ja schon sehr ungewöhnlich. Vielleicht waren es künstliche Befruchtungen, ne?
Man weiß ja, es nicht. Ja, da gehen wir in der Zwillingsfolge vielleicht genauer drauf ein. Schön. Nach den schön. Doppelgängern... So. Wieder einen Anruf bekommen, sollten wir mal eine Zwillingsfolge auch machen. Würde mich sehr interessieren.
Ja, das stimmt.
So, super. Das war ein sehr, sehr interessanter Ausflug auch ins Privatleben von dem Roger Federer. Das finde ich extrem gut. Was macht denn jetzt eigentlich?
Wer denn?
Wer? Der Andy Murray. Oder wie heißt der? Der Safin?
Der Marat Safin?
Marat Safin?
Ich kann auch sagen, was der Ivan Ljubicic macht. Und zwar nimmer Trainer sein vom Roger Federer, weil das war er nämlich sehr, sehr lange. ja, was macht er jetzt? Jetzt führt er da sein Jet-Set-Lema. Ich habe übrigens auch nachrecherchiert, ob es nicht vielleicht auch Schattenseiten gibt vom Roger Federer. Gell?
Klar, da hast du investigativ rein. Wenn das wir aufdecken kann, dann ist ja, das unser Olle.
Ich kann das aufdecken, aber es ist, wie du schon richtig gesagt hast, jetzt natürlich nichts sehr Skandalöses, was ich da aufdecken kann. Aber es ist zumindest wird behauptet, dass er bei Preisgeldverhandlungen, ja, also sie mehrfach dafür ausgesprochen hat, dass das ein bisschen fairer verteilt wird, also dass auch die niedriger gerankten Profis höhere Summen verdienen.
Und das ist schlecht, das ist halt natürlich was Negatives aus deiner Sicht.
Nein, ich rede vom Roger Federer, es geht ja um ihn.
Ja, aber weil du das hast ja unter dunkle Schattenseiten hast du das
jetzt. Pass auf, so, okay. Naja, eben, du siehst schon.
Was Sympathisches. Ich finde das sympathisch.
Aber du bist so geblendet von diesem Schein, den er und von dieser Ausstrahlung, die er hat, dass du gar nicht dir auf das einlassen kannst, auf diese dunkle Seite von Roger Federer. Ja. Dass er nämlich tatsächlich, wenn es dann um die Abstimmung gegangen ist, entgegen aller öffentlichen Aussagen und Zugeständnisse der niedriger gerankten Spieler, sie dann immer hinter den Kulissen genau für das Gegenteil entschieden hat.
Was?
Und immer dafür abgestimmt hat, dass die Verteilung für die richtig Schwerverdiener gut ausfällt. Ja.
Wow.
So einer ist es nämlich. Ja. Also muss man natürlich schon aufpassen, gell? Ob da nicht ein bisschen Schein auch manchmal mitspielt bei unseren großen Superstars.
Ja, zumindest bei dem jetzt. Aha, das heißt, er ist ein Lügenmaul. Er sitzt, auf einem Thron von Lügen.
Er sitzt auf einem Thron von Lügen und ich komme deswegen drauf, weil ich halt eben, weil du gefragt hast, was macht er jetzt? Und wahrscheinlich huckt er in Dubai und genießt sein Leben und wird vielleicht seine Roger Federer Foundation von seiner Luxusvilla aus ein bisschen betreuen. Und ja. Aber die, ich meine, das sind halt so Sachen, die findest du halt, ja, dass sozusagen dieser Kontrast da zwischen Glamour, Lifestyle und Weltverbesserer, Image, halt auch sehr ambivalent ist zum Beispiel. Ja. Aber das ist eigentlich, das ist ja bei jedem so. Es geht ja auch gar nicht anders. Da möchte ich ihn ganz gerne in Schutz nehmen. Aber das mit dem Verdienst, das ist natürlich schon. Da haben wir jetzt schon was aufdeckt.
Da haben wir was aufdeckt, aber trotzdem, glaube ich, ist es für ihn eine Erleichterung, dass er weiß, dass er sich auf die immer verlassen kann, weil du die schützend vor ihn stellst.
Ja, und auch vielleicht, dass man das jetzt, dass er jetzt einfach auch, wenn er das dann hört, merkt, okay, jetzt ist er draußen.
Ja, wird ihm auch genau
durchschnaufen.
Ein Stein von der Seele fallen. Olli, bei mir häufen sich Anrufe und anstehende Folgetermine.
Ich glaub, anstehende Folgen? Möchtest du nur eine aufnehmen, oder was?
Heute nicht. Aber ich treffe mich jetzt dann noch mit der Instanz. Muss mit der Instanz, erinnert euch an den guten alten Klausi vor vielen Jahren. Hat uns der
da muss da wieder viel reden.
Wobei, da geschickt, aber da geht es um ein anderes Projekt, das ich mit der Instanz plane und da bin ich jetzt sogar schon ein bisschen verspätet und ich glaube, die Hände haben jetzt nach über einer Stunde Verständnis, dass wir diesen extrem aufschlussreichen, extrem amüsanten, extrem vielseitigen und extrem spannenden, vor allem durch die dunkle Seite, die du noch aufdeckt hast,
ja,
Roger Federer Podcast an dieser Stelle beenden oder gibt es noch was du uns noch mit auf den Weg geben möchtest?
Nein, aber ich möchte dir recht herzlich gratulieren, dass du wieder mal auf einen Einstünder stolz sein kannst, den du jetzt da eingesprochen hast mit mir gemeinsam und die Energie bis zum Ende sehr, sehr hoch gehalten hast. Und möchte mich
danke
mit einer Frage verabschieden und ich hoffe, du kannst die jetzt nur für mich und für unsere Hände beantworten. Und zwar hätte ich ganz gern gewusst, lieber Christian, und vielleicht spiele ich nebenbei schon das Outro ein. Wie ist das Head-to-Head zwischen Roger Federer und Thomas Berdych?
Ist schwierig, weil ich den nicht finde.
Also dann stoppe ich mal das Outro. Ich spüre es dann genau an der Stelle wieder weiter. Wir sind sehr gespannt. Bin ein bisschen nervös. Vielleicht
darf ich wie heißt der?
Thomas Berdych.
Mit E oder mit Umlaut A?
Ich kann das gern buchstabieren. Weiches B, E, R, weiches D, Y, C, H. Tomasz. Ein Tscheche. Ein Tscheche, wie er im Buche steht.
Warte mal kurz.
Ich warte sehr lang.
Da hat's was.
Das ist einmal wirklich ein guter Abschluss für einen Podcast. So stellen wir es vor. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht inzwischen nur einen interessanten Spieler finde, vielleicht ein Michael Juschny würde mich auch noch sehr interessieren. Oder den Joe Wilfried Zonga. Hätte man auch taugt eigentlich, wenn es uns das... Vielleicht kannst du das nachliefern. Kannst du das mal nachliefern?
Ich liefere das nach.
Juschni,
bitte. Und die Seite. Vielleicht habe ich zu viele Aufrufe auf dieser Seite und es geht jetzt nicht mehr. Kann ich leider jetzt momentan nicht abliefern, aber werde nachreichen, sobald es mir möglich ist. Ich werde mich an der Stelle verabschieden. Danke, Olli. Danke, Hände. Ich wünsche euch einen wunderschönen Dienstag noch.
Sehr gerne wünscht uns das und ich möchte mich auch verabschieden und sage, liebe Leute, ruft es einmal an, wenn ihr mal Zeit habt, in Halle, in der Stadtverwaltung und wenn es dann abheben, dann sagt es einer, das ist gut, weil es ist sowieso schon viel zu kalt, um draußen Tennis zu spielen.